Zwei Bemerkungen dazu, einmal zum Wald, einmal zum Windpark und Bürgerbeteiligung. Wald, wenn wir das sehen, was in Deutschland passiert ist, wenn das uns hier passiert, da ist kein Kraut gegen gewachsen. Das werden wir auch in der Gemeinde Amel, können wir sämtliche Holzfäller zusammentrommeln, das werden wir so gar nicht mehr bewältigen können. Trotzdem ist es hier in der Gegend oder hier dank unserer guten Arbeit der Forstämter so, dass Käfernneste, wie man das nennt, also Bäume, die befallen sind vom Borkenkäfer, schnellstmöglich aufgearbeitet werden, die Bäume schnellstmöglich aus dem Wald transportiert werden, damit das ja nicht überhand nehmen kann. Das geschieht so in Deutschland nicht, auf jeden Fall nicht so in dem Maß und so schnell, wie wir es hier tun, weil die Prozeduren da anders sind. Also das schützt uns schon in einem gewissen Maße und verhindert schon, dass die Bestände hier so stark befallen, wie es zum Beispiel da der Fall war. Aber wie gesagt, wenn es so rapide geht wie da, dann ist da hier auch kein Kraut gegen gewachsen. Zweite Sache zum Bürger. Windpark nennt es schon an der Kaiserbracke. Wie gesagt, es werden 4 Windanlagen wahrscheinlich sein. 4 bis 5 ist dennoch zu sehen. Ich möchte auch schon nicht alles dazu erklären. Wer Interesse daran hat, kann gerne zur Versammlung am 13. November hier im Take 5 kommen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass es ein Konsortium von EOLS, das Konsortium heißt EOLS-B, das ist ein Konsortium von SPI, also die Agentur, die zum Beispiel Industriezonen entwickelt, auch die Industriezone Kaiserbaracke und Luminus, ein großer Stromanbieter. Die beiden haben sich zusammengetan und haben denn dieses Projekt eingereicht für diesen Windpark und hat der Gemeinde eine Beteiligung von 18% am Umsatz zugesagt, denn also angeboten. Und das wird eben diese 800.000 bis 1 Million in die Gemeindekasse spülen. Zusätzlich dazu wird die Gemeinde Amel bis zu 25% an Kapital zeichnen können an dieser Betreibergesellschaft. Inwiefern das interessant ist, muss noch geprüft werden. Die Gemeinde hat aber auch die Möglichkeit, einen Teil dieser 25% an einer anderen öffentlichen Behörde abzugeben, zum Beispiel DG, andere Gemeinden, Universitäten etc. Auch das muss noch geschaut werden, inwiefern das Sinn macht. Es haben schon auf jeden Fall Interessenten bei uns angeklopft, die Interesse daran hätten. Und daneben wird der Bürgerwindpark, wie ich schon sage, 25% Bürgerbeteiligung ermöglichen, das über die Bürgergenossenschaft Courauder.
Ja, vielen Dank. Das waren jetzt ganz, ganz viele Zahlen und Fakten, die hier geliefert worden sind. Gibt es trotzdem noch Fragen zu diesem Themenblock? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann kommen wir zu unserem nächsten Thema, Petra.
Dann kommen wir aus Wald und Wind zum Wasser. Oberstes Ziel bleibt die Eigenständigkeit in der Wasserversorgung, steht im Wahlprogramm. Herr Wiesemes, warum machen Sie sich in dem Bereich auch das Leben so schwer? Das heißt ja auch, dass alle Investitionen durch die Gemeinde getätigt werden müssen.
Das ist korrekt, aber wir haben im Verbund mit anderen Gemeinden müssen wir das auch so machen. Also es ändert nichts an der Tatsache. Wir können Entscheidungen auf kurzem Dienstweg treffen, Investitionen auf kurzem Dienstweg beschließen. Unser Ziel ist weiterhin, wie Sie sagten, die Eigenständigkeit in der Wasserversorgung, um weiterhin die Qualität und Quantität in ausreichendem Maße zu garantieren. Das ist grob zusammengefasst unser Ziel in der Trinkwasserversorgung, was aber nicht ausschließt, dass wir auch mit anderen Trinkwasseranbietern zusammenarbeiten, zum Beispiel mit den Stadtwerken Zandfit, wo jetzt schon Verbindungen sind bei Wallerode oder auf Kaiserbaracke. Also diese Zusammenarbeit besteht schon, auch wenn wir von der Organisation her eigenständig sind.
Trotzdem ähnliches Konzept wie bei der Kinderkrippe auch. Ich schaue zur Chefin, dass wenn wir es selber machen, haben wir es auch selbst zu sagen.
Aber das hat nicht nur jetzt für die Wasserversorgung nicht nur Tradition in der Gemeinde Amel, sondern in allen Eifelgemeinden. Jede Eifelgemeinde ist für ihr Trinkwasser verantwortlich. Im Norden ist das, glaube ich, noch Kelmis, die auch eigenständig sind. Ansonsten geht das dann in großen Anbieter über. Geht mal nach Malmedy, wo das von der wallonischen Region verwaltet wird. Da ruft man nicht einfach mal an und kann auf Plattdeutsch fragen, hör mal hier, komm mal, hier ist ein Problem bei mir in der Straße. Hier geht das eine Handynummer, da ruft man den Wasserwärter an auf der Gemeinde oder den Schöffen oder Bürgermeister und dann wird das Problem behoben. Und das würde wegfallen, wenn das in einem größeren Verband aufgehen würde. Natürlich, wie Sie sagten, die Investitionen sind enorm. Der Wasserpreis, muss ich auch jetzt schon sagen, wird auch angehoben werden müssen. Wir haben seit 9 Jahren den Wasserpreis nicht mehr angepasst. Stellen Sie sich mal vor, Sie verkaufen eine Ware, die seit 9 Jahren nicht mehr angepasst worden ist, selbst nicht im Index angeboten. Also da müssen wir unbedingt handeln, weil so können wir nicht weiterfahren. Also einerseits den Wasserpreis anheben, um die anstehenden großen Investitionen noch meistern zu können. Denn wir sind ständig dabei, die Wasserleitungen in den Ortschaften zu erneuern, zwischen den Ortschaften zu erneuern. Wir haben den laufenden Unterhalt am Wasserwerk Wolfsbusch, am Wasserwerk Heppscheid, am kleineren Wasserwerk in Wehret. Und wir haben in den nächsten Jahren vor, ein großes Wasserreservoir hoch oben im Wolfsbusch zu errichten, um dann mit Selbstdruck alle Ortschaften zu versorgen. Und das sind Investitionen, das geht in die Millionen, das muss finanziert werden. Und vielleicht noch eine Bemerkung, und wir können diese Investitionen, das ist gesetzlich geregelt, wir können zum Beispiel jetzt nicht Geld vom Holzverkauf nehmen, um damit Trinkwasserleitungen zu finanzieren, das ist verboten. Wir können die Investitionen in der Trinkwasserversorgung nur mit den Einnahmen aus dem Wasserverkauf finanzieren. Also müssen wir diese Investitionen auch strecken. Und vor allen Dingen, wir müssen den Wasserpreis auch so anpassen, dass zumindest die Unkosten gedeckt werden.
Ich würde noch gerne ergänzen, das, was man selber macht, macht man besser. Das stimmt vielleicht nicht für alles, aber ich denke, bei uns in der Gemeinde, was das Wasser anbelangt, können wir eigentlich schon stolz auf das sein, was wir mittlerweile haben. Wenn wir allein die Verluste im Wasserleitungsnetz sehen, da sind wir mittlerweile, haben wir es erreicht, die Verluste auf 14% in etwa zu reduzieren. Wenn man den Wallonie-Durchschnitt schaut, da liegen wir bei 20-25%. Auch das sind Konsequenzen von großen Zweckverbänden oder so. Und eben hier vor Ort haben wir sehr gutes Personal und durch hohe Investitionen auch haben wir allein das schon geschafft. Und wenn man bedenkt, dass wir 1.000 bis 1.500 Kubikmeter Wasser pro Tag fördern, da macht eine Reduzierung von einigen Prozent extrem viel Wasser aus. Und wir alle wissen, dass Wasser ein sehr wichtiges Gut ist und das wird in Zukunft noch wesentlich wichtiger werden. Und von daher liegt das im Interesse der Gemeinde, aber auch der Bevölkerung, dass wir eben weiterhin massiv in unser Wasser investieren. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe Familie quer durchs Land verteilt und wenn die hier hinkommen, die sind alle mal begeistert von der Qualität unseres Wassers. Ich habe es eben noch gemerkt, als wir starten, ich habe mein erstes Glas Wasser oder meinen ersten Schluck Wasser getrunken. Da merkt man direkt, das ist nicht das Armloch-Leitungswasser. Ich denke, da dürfen wir wirklich stolz auf uns sein, auch auf unser Personal in der Gemeinde, was einen hervorragenden Job leistet.
Also beim nächsten Mal Wasser aus Amel und nicht aus der Stadt mit G.
Das wäre eine Vermarktungsmöglichkeit.
Gibt es denn genug Wasser in Zukunft? Gibt es noch genug Quellen? Oder wird man vielleicht eines Tages in Amel auch mal zukaufen müssen, wie andere Gemeinden das machen?
Also zukaufen machen wir teilweise aktuell auch schon, zumal wenn wir sehen, wie hoch der Verbrauch auf der Kaiserbracke ist. Also da kaufen wir teilweise schon in der Gemeinde St. Veit zu, weil die haben extrem große Wasserreserven. Hinzu kommt, dass dass die Kaiserbracke, die Industriezone, einen großen Einfluss auf die Fluktuationen im Bornoch-Wassernetz hat und von daher wird aktuell schon sehr viel Wasser in der Gemeinde St. Veit eingekauft. Was die Zukunft anbelangt, da merken wir auch, allein jetzt schon die letzten paar Wochen, wo es etwas trockener war, und wir haben ja eigentlich ein wirklich sehr wasserreiches, regenreiches Jahr hinter uns, allein die letzten Wochen ist der Wasserpegel im Grundwasser schon drastisch wieder runtergefahren, durch eben einige Wochen ohne Regen. Das heißt, in Zukunft ja, wir werden wahrscheinlich neue Quellen suchen müssen.
Ein anderes wichtiges Thema in der Gemeinde war und ist stets die Erschließung von Baustellen. Wie sieht es da aus, Herr Hein? Sind weitere Projekte geplant oder ist auch da der Bedarf mittlerweile gedeckt?
Ich denke, der Bedarf ist dann nie gedeckt. In der Vergangenheit ist es immer so gewesen, dass wir immer darum bemüht waren, in verschiedenen Ortschaften Land anzukaufen, das denn zu parzellieren, wie man so schön sagt, verstädtern nennt man das heute, denn da Baulose draus zu schaffen, die denn unter bestimmten Bedingungen Bauwilligen verkauft werden können. Das hat zum Beispiel in einer großen Verstädterung in Oebbels auch so stattgefunden. Aus dieser Verstädterung sind schon so einige Lose verkauft worden und mittlerweile sind auch schon da Häuser gebaut worden. Wir haben ein solches Projekt, was nächstes Jahr umgesetzt wird, hier zwischen Deidenberg und Iveldingen. Dort, wenn ich mich richtig erinnere, sind es 13 Baulose, die dort denn einen neuen Besitzer finden können, um ein Eigenheim dort zu bauen. Und wir sind auch weiterhin bemüht, wie gesagt, in Ortschaften, wenn es Leute gibt, die der Gemeinde gerne ein Stück Land zum Kauf anbieten wollten, dann wird das natürlich abgeschätzt und so weiter und so fort. Und dann würden wir auch in diesen Ortschaften ja Baulose unter bestimmten Bedingungen den verschiedenen den Bürgerinnen und Bürgern anbieten.
Wenn ich noch eine Bemerkung dazu machen kann, wir merken schon, dass seit 4 Jahren der Verkauf der Gemeindebaustellen nicht mehr so gut funktioniert. Ganz einfach, weil es weniger Interessenten gibt, diese Baustellen zu kaufen. Wir haben in Oebbels in Born 25 Baustellen. Ich glaube, wir haben 5 auf diese 4 Jahre verkauft. Das ist jetzt nicht das, was wir uns unbedingt erhofft haben, muss aber auch nicht unbedingt sein. Aber wir merken schon, dass die Entwicklung da ist, dass gezögert wird, eine Baustelle zu kaufen, weil die Baustelle ist ja das eine. Der Hausbau ist eine ganz andere Nummer. Und aufgrund dieser Kosten, was heute ein Haus kostet, wird das für viele Familien wird das schon sehr, sehr schwer, sich überhaupt noch ein Eigenheim zu leisten. Und das ist eine sehr, sehr schlimme Entwicklung, dass junge Menschen zunehmend Probleme haben, sich ein Eigenheim zu leisten. Wie gesagt, wir stellen die Baustellen zur Verfügung und die sind auch nicht überteuer. Wenn ich bedenke, in Amel ist das was um die 2,43 Euro. Oebbels in Born ist es die teuerste 55 Euro. Ich meine, wenn man das mit anderen Gemeinden vergleicht, dann kann man das leicht einordnen, aber trotzdem gibt es Probleme. Auf der anderen Seite, wir hatten jetzt mal eine Wohnung der Gemeinde verpachtet, haben wir veröffentlicht, keine Sozialwohnung. Wo sonst 2, 3 Interessenten waren, hatten wir 25. Das heißt, ist ja klar, junge Leute wollen auch zusammenwohnen. Das heißt, um auch auf die Bemerkung nochmal zurückzukommen mit Wohnstätten, ja gut, die Entwicklung ist dann schon, dass zunehmend Pachtwohnungen gesucht werden, weil diese Entwicklung, die wir feststellen, die ist schon beeindruckend und ich hoffe, dass sich das nochmal bessert, dass nochmals Baustellen vermehrt gekauft werden. Was Patrick eben ansprach, die Baustellen an der Lonne in Iveldingen, also zwischen Deidenberg und Iveldingen, das hätten wir eigentlich schon vor 4, 5 Jahren umsetzen sollen. Aber wir merkten, dass der Verkauf schon in Born, Oebbels hinkt. Haben wir nicht auch noch Geld investiert in Iveldingen, für dann auch noch Baustellen dazu haben, die wir nicht verkaufen. Aber in Iveldingen müssen wir jetzt handeln, weil sonst läuft uns die Baugenehmigung aus.
Ich denke, die ganze Problematik der steigenden Preise, die wird in Zukunft noch mehr trotzdem Bedarf auch an Gemeindebauland mit sich bringen, weil ein Haus bauen ist extrem teuer. Ich bin froh, dass ich meins da stehen habe und jetzt nicht in der Situation bin, nochmal bauen zu müssen. Und also ich selbst, ich arbeite in Luxemburg in einer Baufirma. Die Preise da sind natürlich nochmal eine andere Größenordnung als hier, aber trotzdem, Bauland ist extrem kostbar und die Preise der Gemeindebaustellen sind extrem erschwinglich, relativ gesehen natürlich. Ich sage nicht, dass die billig sind, aber auch im Vergleich sind die sehr erschwinglich. Und das wird unserer Jugend auch zugutekommen, um eben ihnen auch den Traum vom Eigenheim ermöglichen zu können. Ein anderer Aspekt, der auch beim Hausbau mitspielt, ist die Erdaushub. Also der Erdaushub, wenn ich jetzt einen Keller baue und die Erde abtransportiere, auch da, wenn ich von meinem professionellen Hintergrund spreche, wenn ich sehe, was Kunden in Luxemburg bezahlen, um Erde wegzutransportieren. Auch da können wir als Gemeinde einen unglaublich großen Beitrag leisten, indem wir Erdaushubdeponien zur Verfügung stellen. Natürlich wird da auch, muss auch etwas dafür bezahlt werden, aber bei weitem nicht die Preise, die es sonst auf anderen Stellen gibt. Und da können wir auch einen wichtigen Aspekt oder einen wichtigen Beitrag zu leisten.
Wir blicken nochmal ins Publikum. Gibt es Fragen zum Amler Wasser?
So bleibt man fit, Bernd. Moment.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Reuter Harald. Ich habe da eine spezielle Frage. Gerade haben Sie gesagt, das Wasser ist 9 Jahre her, dass der Preis nicht angepasst wurde. Wie kann es denn sein, dass normalerweise vom Gesetz vorgesehen ist, nach Coût de Vérité, also nach Selbstkostenpreis, das Wasser angeboten werden muss? Und alle Jahre werden Indexierungen vorgenommen. Wie kann es denn sein, dass das Wasser 9 Jahre denn nicht angepasst wurde mit dem Preis? Und dann noch direkt noch hinten dran, der Aushub. Ich bin neulich mal Wallerode Brücke gekommen, da haben sie aufgefüllt, da standen über 10, 15 Zentimeter Wasser und Schlamm auf der Straße. Also das war nicht gerade eine super Vorführung von Auffüllung von Gelände. Also das musste auch, finde ich, dringend behoben werden, weil die Anleger, ich glaube, die haben nicht gerne auch ihren Schlamm in den Haustüren oder in den Garagen.
Harald, zu deiner Frage, wie kann das sein mit dem Wasserpreis? Das Gesetz sieht vor, das muss zwischen 90 bziehungsweise 110% abgedeckt sein. Deswegen diese Marge von 90 bis 110%. Und dann hat es während Corona, ich weiß nicht wie lang, 1-2 Jahre eine Sperre gegeben, wo ohnehin die Preise nicht angepasst werden konnten, weil ja überall waren Teuerungen gewesen und da hat die Wallonische Region gesagt, okay, die Wasserpreise dürfen auf keinen Fall angehoben werden. Das hat 2 Gründe, die Entscheidung der Wallonischen Region während Corona und die Variable zwischen 90 und 110%. Und die zweite Bemerkung, ja, mit der Erdhausdeponie in Wallerode, das mag sein, dass da negative Beeinträchtigungen waren. Ich habe das jetzt selber nicht gesehen. Es soll nicht passieren, weil es ja auch eine Gefahr auf der Straße. Ich weiß nur, die neue Deponie, die wir haben werden, die liegt ja 600-700 Meter vom öffentlichen Weg weg. Da denke ich, wird das nicht mehr passieren. Das Problem Wallerode Brücke ist, die liegt schon sehr nah an der Hauptstraße. Das wird hier in Born nicht mehr der Fall sein, wo ja dann 100.000 Kubikmeter Erde stockiert werden kann. 35% für die Gemeinde Amel und 65% für den Staat. Mit dem positiven Effekt, dass ein Erdwall entlang der Autobahn gemacht wird, als Hörschutz für die Ortschaft Born.
Schau mal in die Runde. Wenn es keine weiteren Fragen zu diesem Thema gibt, kommen wir zum Thema Lebensqualität. Ich glaube, was man so hört, lebt es sich in der Gemeinde Amel im Grunde genommen ganz gut. Zur Lebensqualität gehören unter anderem natürlich lebendige Dorfkerne, Geschäfte und vor allen Dingen auch ein aktives Vereinsleben. Herr Ahrens, wie gedenkt denn Ihre Liste in den kommenden 6 Jahren, die Vereinswelt zu unterstützen? Auf was darf sich die Vereinswelt freuen oder vielleicht einstellen?
Ja, also wir haben in der Gemeinde 68 Vereine, sehr aktive Vereine mit sehr vielen ehrenamtlichen Helfern. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt vom Zusammenleben insgesamt. Was schwebt uns dort vor? Also wir unterstützen die Vereine finanziell, das war schon so und das werden wir auch beibehalten. Hinzu kommt aber, oder was wir jetzt neu hinzubringen, ist, dass wir den Vereinen finanziell auch unter die Arme greifen werden, wenn es heißt, Material einzukaufen. Sprich Instrumente für einen Musikverein, Turnmatten für einen Turnverein, da wo halt Material für das Funktionieren des Vereines benötigt wird, werden wir uns finanziell an diesen Anschaffungen anschließen und den Vereinen dann unter die Arme greifen. Ein anderer Aspekt, den wir ins Leben rufen wollen, ist, wir wollen das Ehrenamt noch mehr hervorheben, uns auch bedanken bzw. das Ehrenamt würdigen. Und uns schwebt da ein Empfang vor, pro Jahr, einmal pro Jahr, wo die ehrenamtlichen Helfer eingeladen werden. In Bütschenbach wird das gemacht und das hat sehr regen Zuspruch. Das ist wirklich sehr beliebt da. Wir sehen mal in einigen Jahren, wie es dann hier in der Gemeinde Amel angelaufen ist, ob die Bevölkerung da auch so positiv von begeistert ist oder nicht. Auf jeden Fall wollen wir dies schon mal so ins Leben rufen.
Ja, vielen Dank. Herr Hein, gehen wir doch mal zur Kaiserbaracke, ist nicht weit von Deidenberg entfernt. Thema Ausbau. Läuft seit Jahren die Diskussion, nicht ganz unumstritten. Wie ist der Stand der Dinge?
Ja, Erweiterung Kaiserbaracke ist ein schwieriges Thema.
Es tut mir jetzt leid, dass ich Sie jetzt dazu befrage.
Die Zuständigkeit lag ja bei der Wallonischen Region. Irgendwann kam die Zuständigkeit denn zur deutschsprachigen Gemeinschaft. Jahrelang ist auf dieses Dossier gearbeitet worden, als die Zuständigkeit noch bei der Wallonischen Region war. Dann kam es rüber zur DG. Und dann sind nochmal einige Monate und Jahre ins Land gezogen, dass nochmals ja auf dieses Dossier irgendwann mal weitergearbeitet werden konnten. Aktueller Stand der Dinge ist der, dass effektiv noch immer auf dem Dossier rumgeturnt wird und es ja jetzt darum geht, Kompensationen festzulegen zu der Erweiterung, also wie die Fläche, die dort erweitert wird, kompensiert werden kann aus ja, Naturschutzgründen, sage ich jetzt mal. Es geht sich da um eine Erweiterung etwa 34 Hektar. Dementsprechend müssen natürlich auch andere Flächen und Kompensationen für diese 34 Hektar, die zwar auch wiederum Fichtenmonokultur sind, aber trotzdem müssen für diese 34 Hektar Fichtenmonokultur Kompensationen gefunden werden. Da sind wir aber einen Schritt weiter. Der Katalog der Kompensationen, der steht eigentlich soweit. Und es ist eigentlich jetzt an der Zeit, und das wird auch in den nächsten Monaten geschehen, dass die Basisakte mit den Kompensationen bei der deutschsprachigen Gemeinschaft eingereicht wird und dann hoffentlich die Unterschrift des zuständigen Ministers und des Ministerpräsidenten denn darunter erfolgen kann. Dann wiederum wird es eine gute Zeit dauern, bis das Ganze nochmal umgesetzt werden kann. Da sind wieder administrative Schritte, die dann ja, gemacht werden müssen. Ausschreibungen etc. Zum Anlegen der Infrastruktur. Das alles wird nochmals ein paar Jahre dauern, also das wird vielleicht denn irgendwann mal so in 7-8 Jahren der Fall sein, dass da neue Unternehmen ansässig werden können. Eigentlich viel zu spät, denn die gesamten Gewerbeflächen hier im Süden der deutschsprachigen Gemeinschaft sind alle quasi voll. Also es hätte schon viel schneller vorangehen müssen. Es hat schon jede Menge Absagen gegeben, die gerne hier ansässig geworden wären. Wir hoffen aber, wie gesagt, dass es denn in 7-8 Jahren so sein wird, dass da neue Unternehmen ihre Bleibe finden können.
Danke. Herr Wiesemus?
Ja, ich hatte nochmal im Archiv nachgeschaut. Wir haben 2008 angefangen mit den ersten Planungen. 2008, wir sind jetzt 2024 und Patrick sagte gerade, vielleicht in 6-7 Jahren, also das kann man keinen mehr verkaufen. Das ist schon, muss ich sagen, eine enttäuschende Entwicklung gewesen. Patrick hat auch gesagt, die Industrieflächen in der Eifel, die sind bald alle verkauft. Zanfit hat noch welche und dann ist Schluss. Wir brauchen aber noch, wenn das so weitergeht, eher 9-10 Jahre. Das ist für die wirtschaftliche Entwicklung der Eifel eine kleine Katastrophe. Also da muss unbedingt schneller jetzt dran gearbeitet werden. Wir sind dazu bereit, aber die übergeordneten Behörden auch, damit das mal endlich vorangeht, weil so können wir nicht weiterarbeiten.
Das heißt, es liegt nicht in Ihren Händen. Sie müssen tatenlos zuschauen.
Wir sind ständig dran am Arbeiten und da müssen Kompensationen gesucht werden, da müssen Verhandlungen gemacht werden. Mit den Kompetenzübertragungen sind wir wieder weit zurückgeschmissen worden. Wie gesagt, das ist eine Entwicklung, die ist nicht zufriedenstellend. Und wenn wir jetzt Unternehmer sagen, die morgen bei uns an der Tür klingeln, ja, die fragen, haben wir auch eine Baustelle für einen Betrieb? Wir sagen, in 8-9 Jahren, ja, die werden uns was anderes erzählen. Und das ist eine Entwicklung, da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht mal
um die Ohren fliegt.
Um die Ohren fliegt, weil ich sage immer so, das ist aber unsere einhellige Meinung, Industriezonen sollten an der Autobahn liegen. Und hier liegt sie zwischen Autobahn und Regionalstraße. Für mich persönlich einen besseren Standort kann man in der Eifel nicht suchen. Macht man eine Industriezone, ich sage jetzt mal einfach weiter rauf Richtung Bütchenbar-Büllingen, hat das zur Folge, dass die LKWs all von der Autobahn quer durch alle Ortschaften fahren. Das wollen wir auch nicht. Also gehören Industriezonen schon entlang der Autobahn. Aber es müsste ein bisschen schneller gehen.
Was vielleicht ein bisschen schneller gehen wird, Herr Wiesum, ist die Verlegung des Glasfaserkabels in Ameln. Da gab es ja Anfang Juli eine Bürgerinformationsversammlung von GoFiber. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch ein guter Handyempfang, gehört auch zur Lebensqualität dazu und gehört sicherlich auch für viele Firmen dazu. Das ist ein wichtiger Aspekt heute. Wie sieht es damit in der Gemeinde Amel aus? Sie machten schon so eine skeptische Bewegung zum Thema Glasfaser.
Nee, das ist kurz zusammengefasst. GoFiber sieht es positiv aus, so schnelles Internet, aber mit Handy sind eine reine Katastrophe geworden. Ich kann mich tagtäglich ärgern, ich hole nur Montenau zum Beispiel, um 2000 war das Handynetz nicht gut. Danach ist es aber mal besser geworden, um es jetzt wieder schlechter zu haben.
Warum denn?
Wir haben Freitag einen Techniker im Gemeindehaus zitiert, wir sagten, das geht doch nicht. Wir bekommen aus allen Ortschaften Reklamationen, dass das Handynetz schwächer geworden ist. Und wir erwarten mal die technischen Erklärungen, aber so geht es auch nicht weiter. Eigentlich müsste das Handynetz doch mit der technischen Entwicklung immer besser werden und nicht immer schlechter werden. Aber wie gesagt, das ist Handy und mit GoFiber sind wir schon sehr positiv. Die Kolonnen haben jetzt in Amel angefangen oder hatten schon vor einigen Monaten mal begonnen, waren danach dann fit, um jetzt wieder in Amel zu starten. Also der Plan der Deutschbahngemeinschaft ist schon sehr ambitioniert, dass sie in den nächsten 1-2 Jahren alle Ortschaften mit Glasfaser ausgestattet werden. Ist auch sinnvoll, um von zu Hause zu arbeiten, schnelles Internet ist schon wichtig. Industriezone Kaiserbracke ist mittlerweile mit Glasfaser ausgestattet oder wird nochmals zusätzlich ausgestattet werden. Also für die Industriezone ist das nicht das Problem, aber wohl für die privaten Haushalte.
Vielen Dank. Ich schaue wieder ins Publikum und frage Sie nach Ihren Anmerkungen. Gibt es Fragen an unsere 3 Kandidaten zum Thema Lebensqualität in Amel? Nochmal der Herr ganz hinten. Bernd, geh rüber, ihr kennt euch schon.
Also ich bin nochmal dran, heute Harald. Ich möchte nur eine Anmerkung dazu sagen, also wie auch jetzt nach den letzten Wahlen ändern viele Köpfe, sei es in Ministerposition oder wie gesagt als Direktoren und Kram. Und da gibt es Herren, die früher auf Grün standen, die jetzt auf einmal auf Rot oder auf Schwarz stehen. Oder auch, wie gesagt, das sind viele Projekte, die sich hingezogen haben und die jetzt auf einmal oder kurzerhand verworfen werden, weil, wie gesagt, andere Leute kommen. Oder, wie es auch schon öfters war, aus gesundheitlichen Gründen fehlt auf den Büros, auf den Ministerien Leute und die haben eben auch Probleme, diese Dossiers aufzuarbeiten. Dann, wie gesagt, Glasfaser. Also können wir also jetzt sagen 1-2 Jahre und dann haben wir es auch bei uns im Haus, denn auch, wie gesagt. Und dann noch eine andere Sache, Tourismus und alles. Man merkt schon hier bei gewissen Leuten ein bisschen, dass die ein bisschen erschrocken sind oder auch ein bisschen Angst haben, wenn man vom Wolf spricht. Und wir haben jetzt Fälle gehabt, und man hört ja, die haben wieder Junge und Kram und wie die auch immer auf Wanderschaft sind, da sind Leute, die sagen, das wird mal ein ernsthaftes Problem. Und da sind auch Leute, die fragen sich auch jetzt schon, was da mal an Maßnahmen getroffen wird, weil hier sind auch Leute, die haben Tierzüchter und Kram, die sind mit Herz und Leib und Seele dabei, aber das tut denen schmerzhaft weh. Und dann, wie gesagt, ich habe es eben auch erlebt mit dem Handy, da musste jemand auf den Balkon gehen, dass er ein Netz hatte, für mich anzurufen. Also von der Terrasse unten ging das nicht. Also
hoffentlich war gutes Wetter.
Ja, ich weiß nicht, wie in Eupen ist, aber in der Eifel war auch schon mal hin wieder gutes Wetter.
Das ist doch wunderbar, perfekt. Ich finde es interessant, wie Sie vom Glasfaserkabel zum Wolf gekommen sind. Aber
deswegen uns das aufteilen. Ich mache Glasfaser und Patrick macht den Wolf dann.
Perfekt.
Ja, also Glasfaser soll eigentlich relativ schnell gehen. Ich kann nur sagen, was GoFiber sagt, weil die Hälfte der Strecke unterirdisch verlegt wird und die Hälfte der Strecke oberirdisch an den Stromleitungen. Deswegen geht das zügig eigentlich in den Ortschaften. Also von Amel aus ist ja die Zentrale hinter dem Gemeindehaus und von dort aus werden dann alle Leitungen verlegt in alle Ortschaften. Aber laut Ihrer Aussage
Bis zu 2 Jahren wird das dauern, damit alle Haushalte abgedeckt sind.
Jetzt kommen wir zum Wolf.
Wieder leicht schwieriges Thema. Der Wolf. Ja, es wurde gesagt, das bereitet vielen Menschen Sorge. Das glaube ich gerne. Ich selber bin Tierzüchter, Landwirt. Und gerade in diesem Jahr hatte ich nur 50 Meter von meinem Stall ein Kalb, was quasi aufgefressen war vom Wolf, nachweislich. Also wir können schon davon ausgehen, dass der Wolf mal regelmäßig bei uns vorbeikommt. Das beruhigt mich natürlich persönlich gar nicht. Ich finde keine Erklärung, wieso der Wolf hier jetzt wieder sein soll. Gut, wir haben das aber nicht zu entscheiden und wir können demnach auch nicht viel daran ändern. Der Wolf steht aktuell unter Schutz. Wie gesagt, der Wolf ist wieder hier. Ich denke, es wird zurzeit schon daran gearbeitet, dass es vielleicht nochmals dahin geht, dass wenn Wölfe, ja, wie man es so nennt, ein auffälliges Verhalten aufweisen, dass sie vielleicht zum Abschuss nochmals freigegeben werden. Das ist aktuell aber noch nicht so. Auch das ist eine gewisse Prozedur, die da gemacht werden muss. Aber ich stimme dem zu. Ich bin persönlich auch nicht davon begeistert, dass ja jetzt regelmäßig ein Wolf vorbeikommt. Es sind auch oft Wölfe, die nur ziehen und nicht wirklich ansässig sind bei uns im Wald. Auch wenn der Wald Wolfsbusch heißt, heißt es noch nicht, dass jetzt wieder da ein Wolf ist. Aber wir können effektiv feststellen, dass hier Wölfe regelmäßig ja, durchziehen.
Vielen Dank. Ich schaue noch mal in die Runde. Ich glaube, es gibt keine Frage. Doch, da hinten noch der.
Ja, mein Name ist Walter Theissen. Ich habe eine Frage zum Punkt Lebensqualität. Ich denke, zur Lebensqualität der Bürger gehört auch, dass die Leute sich in ihrem Dorf wohlfühlen können und auch ohne Angst um ihr eigenes Leben, ihre eigene Haut, sich entlang der Straße bewegen zu können. Ich wohne jetzt seit 4,5 Jahren hier in Born an der von Kaufstraße. Ich habe vorher knapp 30 Jahre anderswo gelebt, kannte aber die Situation vorher in Born relativ gut. Und bei meiner Rückkehr muss ich ehrlich sagen, ich war geschockt, was hier, wie sich diese Straße in diesen knapp 30 Jahren entwickelt hat. Erstens mal das enorme Verkehrsaufkommen von LKWs. Ich schätze mal, das sind pro Tag bestimmt so zwischen 40, 50 LKWs, die alleine nach Morschek hochfahren und wieder zurückkommen. Die rennen zum Teil wie die, ich hätte fast gesagt, wie die Schweine durch die Straße durch, ohne jegliche Rücksicht auf die Anwohner, ohne jegliche Rücksicht auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Das ist, wie gesagt, bei dem Schwerlastverkehr der Fall. Lohnunternehmen, gut, diese Schwerlasttraktoren fahren zwar keine 70, 80, aber sind trotzdem sehr schnell mit ihren Lasten im Rücken. Das ist auch, finde ich, relativ verantwortungslos, was das, die Sicherheit der Leute, der Anwohner anbelangt. Dann ist natürlich vor allen Dingen also auch der Personenverkehr. Ich würde fast sagen, 70-80% der Leute halten sich nicht an die vorgegebenen 50 Stundenkilometer für Innerortsverkehr. Das ist einfach verantwortungslos und rücksichtslos und egoistisch, was da von den Verkehrsteilnehmern passiert. Ich habe seinerzeit mal in Folge von einem Artikel im Grenzecho, das ging damals um diese Streckenabmessungen in Mirfeld und Wallroder Brücke bis Hochkreuz. Da habe ich mal einen Kommentar zugeschrieben. Dazu hatten Sie, Herr Bürgermeister, mich auch per Mail seinerzeit kontaktiert und mich darauf, weil ich hatte damals schon kritische Anmerkungen gemacht, dass Born halt eben als reines Transitdorf für den Schwerlastverkehr von der Autobahn Richtung Amel, Böhlingen und weiter und für den Transitverkehr der Bürger, die Richtung aus der Böhlinger-Amel-Ecke Richtung Luxemburg als Grenzgänger fahren, morgens hin, abends zurück. Diese ganzen Leute, die da durchfahren, das sind keine ansässigen, dorfansässigen Leute und die nehmen absolut keine Rücksicht auf die Dorfbevölkerung. Und ich habe sie, wie gesagt, damals hatten wir Kontakt per Mail miteinander und haben sie mir gesagt, ja, da können wir als Gemeinde nichts machen, das ist eine Nationalstraße. Tut mir leid, das ist für mich eine billige Ausrede, weil auf der gleichen Nationalstraße gibt es in Deitenberg eine Verkehrsberuhigung, eine 30er-Zone auf Höhe der Kirche. Es gibt in Amel am Dorfeingang eine Verkehrsberuhiger auf Höhe von Blumenhaus Dentand. Und da wird der Verkehr ganz konkret eingebremst. Wieso ist das in der Von-Korff-Straße nach wie vor nicht möglich? Wie gesagt, da die meisten
Ich glaube, es ist verstanden.
Ja, die meisten Leute rennen mit 70, 80, 90 und mehr dadurch.
Ja, das ist einfach. Ich glaube, das ist verstanden. Lassen wir doch mal den Herrn Wiesemis zu Wort kommen jetzt.
Ja. Also folgendes konkret: Ich kann es nicht ändern. Die Hauptstraßen in der Gemeinde Amel, also von Born bis Amel, von Amel bis Croix des Arts, von Amel Richtung Bütschenbach-Büllingen und von Amel Richtung St. Vit, sind eben Regionalstraßen, das sind Hauptverbindungsachsen. Da kann ich keinen Verkehr verbieten, ähnlich wie von St. Vit nach Luxemburg. Ich kann es einfach nicht. Jetzt konkret zu den Verkehrsberuhigungen. Wieso in Deidenberg? Ganz einfach, wenn in Born entlang der Regionalstraße eine Schule wäre, wäre auch in Born eine 30. 30er-Zonen werden nur in Schulnähe eingerichtet. Wir haben es aber nicht in Born, also das ist die Erklärung. Dann sind sie nach Heiderfeld-Arme gegangen. Gerade da hatten wir eine Unterschriftenaktion, die Verkehrsberuhigung wegzuholen, weil es zu lärmend ist. Ihr könnt euch vorstellen, wenn die ganzen LKWs drüber fahren, die nicht beladen sind, die schmeißen einen nachts aus dem Bett. Also mit den Verkehrsberuhigungen, tut mir leid, ich bekomme nicht Anträge, Verkehrsberuhigungen noch und nöcher. Wenn wir das machen, sind wir in jeder Straße Verkehrsberuhigungen am Machen. Das darf nicht das Ziel sein. In jeder Straße steht 50. Da habe ich mich dran zu halten. Jetzt kann man natürlich mich dafür verantwortlich machen, wenn ein Autofahrer zu schnell fährt. Aber tut mir leid, wo 50 ist, wird 50 gefahren. Und ich habe keine Lust, alle anderen Leute, die sich dran halten, zu bestrafen, indem wir jede 100 Meter eine Verkehrsberuhigung einbauen. Denn heute die Autos, ich brauche es euch nicht zu erzählen, ist kein Geheimnis, wenn da eine Verkehrsberuhigung ist, mit dem PS, 100 Meter weiter haben die wieder über 100 Stundenkilometer drauf. Also das ändert, wenn der Wille nicht da ist, ändert das absolut nichts. Das muss mal endlich in den Köpfen gehen. In einer geschlossenen Ortschaft wird 50 gefahren. Da wäre das Problem zumindest mit der Geschwindigkeit geregelt. Aber mit der Anzahl LKWs und PKWs, tut mir leid, ich brauche nicht zu versprechen, das ist eine Hauptverbindungsachse. Das ist eben so, die LKWs, die von der Autobahn kommen und nach Bütschenbach-Büllingen müssen, ja, die fahren durch Born, das kann ich nicht verbieten. Und wenn man unten an der Kreuzung Peters sieht, in Amel, da kommt das ja noch zusätzlich von St. Vit. Da ist noch ein gutes Stück mehr Verkehr. Aber ich weiß, das ist ein grundsätzliches Problem bei uns in der Eifel, das zu schnelle Fahren, obwohl ich sagen muss, jeder hat es ja mitbekommen, es hat in den letzten, ja, knapp Jahr, hat es verstärkte Verkehrsmessungen gegeben. Also das ist aber auch festgestellt worden. Es wird schon jetzt langsamer gefahren. Doch, es ist festgestellt worden. Es wird langsamer gefahren, weil es sind viele Protokolle ausgestellt worden.
Vielen Dank. Bitte nur noch ganz kurz jetzt noch zu dem Thema.
Ja, wenn ich noch mal ganz kurz was sagen kann. Also was mich auch, also okay, zu dem Verkehrsaufkommen mit den LKWs, das ist klar, da können Sie nichts machen, das ist klar. Aber warum ist zum Beispiel im Unterdorf, also von der Brücke bis Richtung Ausgang Dorf, nicht ein einziger Zebrastreifen für die Fußgänger? Im Oberdorf sind 4. Sind die Bürger vom Unterdorf nicht so wertvoll wie die vom Oberdorf? Dann,
bitte
kurz. Ich hätte zum Beispiel einen einfachen Vorschlag zu machen, der auch nicht viel kosten würde. Auf Höhe von der Residenz bzw. beim Saal Hoffmann ist eine Bushaltestelle. Da ist auch kein Zebrastreifen. Wenn man jetzt zum Beispiel schon mal hinging und würde auf dieser Strecke, die 700, 800 Meter lang ist, wo kein einziger Zebrastreifen ist, den einen oder anderen Zebrastreifen einmalen und vielleicht auch vorher vor dem Zebrastreifen eine große 50 auf der Straße markieren würde, dann wäre vielleicht schon dem einen oder anderen das Bewusstsein klarer.
Vielen Dank. Wir wollen es jetzt auch nicht monopolisieren, vielleicht auch ganz kurz dazu. Ja, selbstverständlich.
Darauf antworten, es mag sein, wir werden den Antrag weiterleiten, aber also mit Zebrastreifen, aber entscheiden, damit das klar ist, entscheiden darf die Gemeinde das nicht. Da lassen wir immer das Verkehrsministerium kommen und die entscheiden. Ich kann aber nur sagen, aus Erfahrung, oder von den Anwohnern, ja genau. Aber ich kann das gerne weiterleiten, die werden kommen. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, wenn das Verkehrsministerium kommt, nicht nur in Amel, das Erste, was wir zu hören bekommen, sind Statistiken, dass die schlimmsten Unfälle auf Zebrastreifen passieren. Weil hat man junge Leute vor allem Dingen, die haben Kopfhörer an, schauen egal wohin, aber nicht nach links und rechts und links. Und dann, die meinen, Zebrastreifen, natürlich hat man das Recht, drüber zu gehen, aber man muss schon noch schauen. Deswegen, das ist schon bewiesen, also Zebrastreifen ist nicht die absolute Sicherheit, man muss schon noch schauen. Und das ist, und Sie sagen immer, Zebrastreifen verleitet nicht zu schauen, aber wenn kein Zebrastreifen da ist, dann schaut man eher nach links und rechts. Also ich sage nur, das ist die Bemerkung, aber wir leiten das gerne weiter. Aber wir merken schon, es wird immer schwieriger, nach Zebrastreifen genehmigt zu bekommen.
Vielen Dank. So, jetzt kommen wir, wenn ich das richtig sehe.
War da nicht noch
eine Frage? Nee, die Frage wurde zurückgenommen.
Ah, okay.
Die Frage wurde zurückgenommen, damit du jetzt weitermachen darfst.
Und das ist der letzte Themenbereich des Abends und da geht es um die Demokratie. Wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen. Herr Wiesemes, vielleicht erklären Sie uns, warum es sich am 13. Oktober trotzdem lohnt, in Amel zu wählen und nicht weiß zu wählen.
Ja, weiß wählen, das ist ehrlich gesagt, das macht man einfach nicht, dann bleibt man besser im Bett liegen. Also man soll zur Wahl gehen, jeder hat doch hoffentlich eine Meinung. Also geht man zur Wahl und wählt. Es geht ja nicht nur um die 17 Kandidaten, die sich engagieren wollen für ihre Gemeinde, es geht auch um einen wohldurchdachten Plan für die nächsten 6 Jahre, den wir umsetzen wollen. Und der wird uns alle, und ich betone, ausnahmslos alle in der Gemeinde Amel betreffen. Also hat man guten Grund, wählen zu gehen. Und darüber hinaus hat man ja auch zugesagt, als zusätzlichen Anreiz, dass das Gemeindekollegium, das heißt Bürgermeister, Schöffen und der ÖSAZ-Vorsitz, gemäß der persönlichen Vorzugsstimmen vergeben wird.
Herr Hein, vielleicht sagen Sie was dazu. Sie haben also in der Tat angekündigt, dass Sie konsequent nach den Vorzugsstimmen vorgehen bei der Vergabe der Posten. Hat das nicht auch den Nachteil, dass man zum Beispiel wegen weniger Vorzugsstimmen jemanden austauschen muss, der sich jetzt eingearbeitet hat in seinen Bereich? Und dann kommt jemand Neues und der hat vielleicht 20 Stimmen mehr und fängt bei Null wieder an.
Ja gut, Erik Wiesemes hat es gerade gesagt, es geht nach reinen Vorzugsstimmen, die Kopfstimmen demnach zählen überhaupt nicht und die Spielregeln sind bekannt. Spielregeln sind für die Bürger bekannt, die Spielregeln sind demnach auch für die Kandidaten bekannt. Und es gibt im Vorfeld, auch wenn 4 verschiedene das vielleicht erahnen, es würde Absprachen geben unter den Kandidaten, es gibt keinerlei Absprachen unter den Kandidaten. Demnach hat jeder Kandidat, ja, startet mit einem weißen Blatt und erst nach der Wahl am 13. Oktober werden wir schauen, wer wie viele Vorzugsstimmen bekommen hat. Und demnach wird das neue Bürgermeister- und Schöffenkollegium gebildet und wird auch der ÖSAZ-Präsident bestimmt. Und unter dem Bürgermeister- und Schöffenkollegium wird dann nochmals geschaut, wie die Zuständigkeiten besetzt werden können. Und ja, da kann es natürlich sein, dass Personen, die das Amt vielleicht so gut sie es, ja, die Möglichkeiten hatten, es zu tun, daneben fallen. Aber wie gesagt, das sind die Spielregeln. Und man kann vielleicht noch dazu sagen, dass, wie gesagt, dann die Zuständigkeiten besetzt werden und dass das unterm Strich wir dafür sorgen, dass das eine Bestlösung daraus entsteht. Das nach möglichem Zeitaufwand, das nach Kenntnissen, das nach Interessen. Wie gesagt, unterm Strich soll für den Bürger soll da eine Gesamtlösung, eine Bestlösung denn dabei rauskommen.
No, ich hatte eben vergessen zu sagen, wir gehen gemäß der Vorzugsstimmen natürlich, wenn der betreffende Kandidat das mit seiner Familie und mit seinem Beruf vereinbaren kann. Das ist natürlich auch klar.
Das heißt, sonst kommt der Nächste. Eben,
wenn der freiwillig verzichtet, aus familiären oder beruflichen Gründen, dann gehen wir zum Nächsten. Aber die Reihenfolge wird eingehalten.
Vielleicht sollten wir auch sagen, gibt es schon Kandidaten, die jetzt gesagt haben, für mich kommt das nicht in Frage?
Es gibt Kandidaten, die gesagt haben, für mich kommt es in Frage. Andere haben gesagt, es kommt für mich nicht in Frage. Das kann man im persönlichen Gespräch rausfinden.
Okay. Das ist dann nachher an der Theke. Herr Ahrens, es gibt auf der Liste Kandidaten, die auf anderen Ebenen in ganz unterschiedlichen Parteien, ich glaube, es sind von jeder Couleur Leute vertreten auf der Liste. Das heißt vielleicht automatisch, dass es auch in der Fraktion Opposition, Mehrheit und Opposition geben wird. sodass trotz Einheitsliste noch das beide Seiten da sein werden?
Gut, effektiv, wir sind zu einigen Mandataren, die politische Parteikarten haben. Bestimmt wird es Diskussionen geben, ich denke, das ist auch sehr gut so. Ob es jetzt schwere Diskussionen gibt, das sehen wir. Was ich bisher feststellen konnte, ist, dass wir sehr gut untereinander reden, dass wir sehr konstruktiv miteinander umgehen. Und bisher bei allen Themen, die wir bis jetzt untereinander besprochen haben, war Parteizugehörigkeit wirklich absolut kein Problem oder auch überhaupt kein Thema. Das ist nicht einmal aufgekommen. Und von daher schaue ich, was diesen Aspekt anbelangt, sehr zuversichtlich nach vorne.
Man kann auch vielleicht sagen noch, ich erwarte keine Einstimmigkeit die nächsten 6 Jahre. Jedoch hat sich Gedanken gemacht zu Themen. Es wird diskutiert werden. Wenn jemand sagt, hör mal hier, das sehe ich anders, ich stehe dazu mit den Argumenten, dann ist das eben so. Es will ja nicht heißen, wenn es eine Einheitsliste gibt, dass über 6 Jahre hinweg alle Punkte einstimmig verabschiedet werden. Das hoffe ich sogar nicht. Es soll schon diskutiert werden und entschieden werden, kontrovers entschieden werden. Und wenn es so ist, dass es, dass 2, 3 Leute bei einem gewissen Punkt sagen, nee, ich würde das lieber anders machen, dann ist das auch so. Das ist Demokratie.
Vielleicht gibt es zu dem Punkt Fragen.
Zum dritten Mal. Also eigentlich müssten Sie jetzt eine Runde geben, ne? Zumindest
für mich, ne?
Ja, genau, zumindest für den Bernd.
Also ich bin es nochmal, heute Harald. Ich möchte nochmal alle klarstellen mit den Kopfstimmen. Es wird hier in der Gemeindewahl eine andere Formel angewendet. Und soviel ich weiß, werden die Kopfstimmen trotzdem 50% also berechnet. Also spielen die doch gewissermaßen eine kleine Rolle für die ersten Posten.
Nein, Harald, ich habe eben bewusst klar und deutlich gesagt, die eigentlichen Vorzugsstimmen, die reinen Vorzugsstimmen, da sind die Kopfstimmen nicht mit drin. Okay? Wirklich die Stimmen, die pro Kandidat links oder rechts vom Namen, ich weiß nicht genau, angekreuzt oder auch angetippt werden. Deswegen sagen wir auch in unserer Wahlwerbung, wir können natürlich keinem was vorschreiben, aber wir sagen, ihr braucht nicht oben, natürlich bei meinem Namen jetzt nicht, aber ganz oben. Ja, das wäre bald ein Schlusswort gewesen. Ihr braucht nicht ganz oben anzukreuzen, weil die Stimmen werden wir bei der Vergabe des Gemeindekollegiums und des ÖZZ nicht berücksichtigen.
Also ab der zweiten Möglichkeit darf man anfangen.
Man kann auch unten anfangen.
Das geht man auch. Kann auch unten anfangen oder in die Mitte gehen. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann kommen wir zu unserer Abschlussrunde. Eigentlich fragen wir jetzt nach möglichen Vorwahlabkommen und Koalitionen. Das erübrigt sich heute hier. Aber wir wollen den Kandidaten hier trotzdem mal die Möglichkeit geben, zum Abschluss dem Publikum mitzuteilen, wofür sie stehen und warum man sie am 13. Oktober wählen sollte. Herr Ahrens, wofür möchten Sie sich denn besonders einsetzen in Ameln?
Thematisch meinen Sie? Also welche Themen mich besonders interessieren? Ja. Also allein schon von meinem Beruf her bin ich sehr an technischen Themen interessiert, sprich alles, was Bauwesen anbelangt, was Urbanismus anbelangt, was Wasserleitungen anbelangt, was Umwelt, Energie. Also das sind so die Themen, die mich wirklich brennen lassen und die mich wirklich interessieren. Und in diesen Bereichen würde ich gerne mein Interesse, aber auch vor allem meine Kompetenzen einsetzen.
Vielen Dank. Herr Hayen, Ihre Schwerpunkte?
Ja, wie eben schon gesagt, war ich bei den letzten Wahlen das erste Mal dabei und hatte dann auch sofort quasi den Auftrag bekommen, das Schöffenamt auszuführen für die letzten 6 Jahre. Ich denke, ich war in den letzten 6 Jahren politisch komplett auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das habe ich auch vor, in den nächsten Legislatur zu sein, auch gut erreichbar zu sein für die Bürger. Wie gesagt, das möchte ich so fortsetzen. Das gerne auch im Schöffenamt in den Bereichen, in den 4 Bereichen, die ich hatte, Unterrichtswesen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Energie, aber nicht zwingend, denn ich hatte ja eben schon erklärt, dass das unterm Strich im neuen Kollegium eine Gesamtlösung, eine Bestlösung unterm Strich ergeben muss. Aber wie gesagt, ich wäre dazu bereit, aber natürlich nur, wenn der Wähler mir das bestätigt.
Herr Wiesemes, last but not least, warum sollte man Ihnen die Vorzugsstimme geben?
Weil ich versucht habe, in den letzten 6 Jahren meinen Job seriös zu machen, aber das muss jeder selber entscheiden. Und ich habe immer gesagt, das soll nicht zu lang dauern, aber auch ich würde noch gerne eine Legislaturperiode das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Amel ausführen, um gemeinsam mit meinen Mitstreitern Amel in 6 Jahren noch besser dastehen zu lassen, wie es momentan da steht.
Jetzt hatten wir eigentlich Applaus erwartet.
Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Uns bleibt noch, uns zu bedanken bei Ihnen dreien für die Teilnahme, bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und die Fragen. Wir möchten Ihnen noch sagen, dass Sie morgen früh die Fotos vom heutigen Abend, die unser Kollege David Hagemann gemacht hat, auf grenzecho.net finden. Den ausführlichen Bericht unserer Kollegin Ulrike Mockel können Sie morgen Mittag im Netz und dann am Donnerstag in der Printausgabe lesen.
Ja, und diese Wahldebatte wurde mitgeschnitten und wird morgen Abend um 20 Uhr integral ausgestrahlt bei Radio Kontakt aus Belgien Now in Amel, sehr gut zu empfangen über DAB Plus oder im Stream, auch ohne Glasfaser. Abschließend bleibt uns nur zu sagen, gehen Sie zur Wahl, machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, denn jede Stimme zählt. Und ich sage auch nochmal danke, dass Sie heute so zahlreich hier waren im Saal zum Tönnies. Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.